Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Na, wie seid ihr denn heute zur Uni gekommen? Oder zum Job? Na, vielleicht hat's gar nicht geklappt. Die Bahngewerkschaft EVG, die hat ja heute zum Warnstreik aufgerufen. 4 Stunden lang, von 5 bis 9 ging das. Regionalverkehr, Fernverkehr, eigentlich hat sich überhaupt nichts bewegt. Und klar, sowas nervt natürlich, aber es gibt selbstverständlich auch einen Grund, warum gestreikt wurde. Es geht nämlich um mehr Kohle. Ob die Aktion tatsächlich was gebracht hat unterm Strich, da kümmern wir uns drum im frischen Podcast vom Update am Montag, den 10. Dezember. Dann sprechen wir über einen Mann, der schwer enttäuscht ist. Wobei, enttäuscht trifft es eigentlich gar nicht. Es ist noch viel, viel schlimmer. Er ist richtig geschockt. Diego Fasnacht, der ist 27, Mitglied in der CDU. Und der ist so richtig frustriert, weil nämlich Friedrich Merz kein Parteichef geworden ist von der CDU, sondern Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Delegiertenwahl spiegelt nicht das wider, wie die Basis abgestimmt hätte. Da ist sich Diego Fasnacht ziemlich sicher.
Man hätte eigentlich einen Schritt weiter gehen müssen und sagen, so wichtige Entscheidungen darf jeder mit entscheiden. Das macht eine moderne Partei aus.
Ja, macht die SPD ja zum Beispiel auch schon so. Warum diese Wahl jetzt für Diego Fasnacht eventuell ein Grund ist, aus der CDU auszutreten, das wird er uns noch erklären. Und wir sprechen über Roger. Das ist ein sehr, sehr muskulöses, rotes Riesenkänguru. Hat wirklich Bizeps wie so ein Muckibudenbesucher. Und es sieht tatsächlich sehr surreal aus, wenn man sich mal Fotos von Roger anguckt. Nun ist der Roger leider verstorben. Aber eine Frage bleibt natürlich, wozu braucht ein Känguru so wahnsinnig viele Muskeln? Das ist eigentlich ganz klar. Zum Kämpfen natürlich.
Wenn der Gegner auch so seine 80, 85 Kilo hat, den von den Füßen zu holen, ist nicht so ganz einfach. Und da braucht man dann, wie ein menschlicher Freistil oder auch klassischer Ringer, schon die Oberarm- und Schultermuskulatur.
Das ist der Udo Ganzloser, der ist Zoologe und Känguru-Fachmann und er weiß wirklich alles, alles, alles über Kängurus und eben auch alles über muskulöse Kängurus, also auch Roger. Wie das alles passieren könnte mit Roger und dessen Muskeln, Details dazu in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wer heute am Montag mit der Bahn fahren wollte, für den ging die Woche schon so richtig schön chaotisch los. Die Gewerkschaft EVG hatte ja heute Morgen zum Streik aufgerufen. Mehrere tausend Mitglieder haben daran teilgenommen. Konsequenz daraus, von 5 bis 9 Uhr morgens ging bei der Bahn gar nichts. Mittlerweile fahren die Züge wieder. Sabrina Loy aus unserer Nachrichtenredaktion. Auch wieder nach Plan oder gibt es immer noch Probleme?
Also ganz nach Plan läuft es noch nicht. Es gibt noch Verspätungen. Einzelne Züge fallen auch noch aus, aber nichts im Vergleich zu heute Morgen. Du hast es ja gerade gesagt, da ging wirklich gar nichts mehr. In ganz Deutschland standen insgesamt über 1400 Züge still. Einerseits, weil auch die Stellwerke bestreikt wurden. Da werden die Weichen und Signale gestellt und wenn das nicht passiert, kann eben auf der Strecke einfach kein Zug mehr fahren. Deshalb gab es unter anderem auch bei anderen Zuganbietern Probleme. Andererseits hatte die Bahn aber wegen des Streiks auch den Fernverkehr gestoppt und nicht wie sonst für einen Notfallfahrplan gesorgt. Und worüber sich ganz viele Passagiere geärgert haben, die Bahn hat sie nicht ordentlich informiert. Natürlich, weil der Streik auch sehr kurzfristig angekündigt wurde, aber andererseits auch, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundencenter und Informationsleitstellen gestreikt haben. Bis morgen soll sich aber alles wieder eingependelt haben und die Züge wieder normal und nach Plan fahren, auch im Fernverkehr dann.
Okay, wenn wir jetzt schon mal bei diesen guten Nachrichten sind, können wir ein bisschen weitermachen und zwar auch noch mal für morgen. Da wollen sich Bahn und Gewerkschaft ja noch mal zusammensetzen. Heißt das dann auch erstmal keine weiteren Streiks?
Genau, für die nächsten Tage gibt es erstmal Entwarnung von der EVG. Für die war der Warnstreik heute ein voller Erfolg, sagt EVG-Geschäftsführer Thorsten Westphal.
Das ist für uns auch ein deutliches Signal für die zukünftigen Verhandlungen, die Forderungen auch wirklich durchzusetzen.
Genau, das soll dann in den nächsten Gesprächen passieren. Und da sagt auch der Bahnsprecher Achim Strauß, dass es ein gutes Signal von der EVG ist, dass sie sich wieder an den Verhandlungstisch setzen wollen, auch wenn natürlich die Bahn den Streik gar nicht gut fand.
Der Streik von heute war überflüssig, eine völlig unnötige Eskalation, die Hunderttausende von Pendlern in Mitleidenschaft gezogen hat. Das war absolut unnötig, zumal wir uns am Verhandlungstisch ja so schon sehr angenähert hatten und ein Paket im Volumen von immerhin 6,7% angeboten hatten.
Ja, aber dieses Lohnpaket mit am Ende 6,7%, das war der EVG zu wenig.
Wie viel fordern die?
Die wollen, dass ihre 160.000 Beschäftigten einerseits 7,5% mehr Lohn bekommen und andererseits auch, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Also zum Beispiel sollen Arbeitnehmer statt des Geldes mehr Urlaub oder auch eine kürzere Arbeitszeit wählen können. Im Moment sieht es noch nicht so aus, als hätte die Bahn schon ein neues Angebot vorgelegt, über das sie dann morgen verhandeln werden. Also mal gucken, was dann morgen wirklich dabei rumkommt. Da verhandelt die Bahn übrigens auch mit der Lokführergesellschaft GDL. Da sind aber auch vorerst keine Streiks zu erwarten. Da gibt es nämlich eine Vereinbarung, dass die GDL erst dann streiken darf, wenn vorher eine Schlichtung gescheitert ist.
Zum Schluss noch mal als Info für alle, die heute eben auf der Strecke geblieben sind, weil ihr Zug nicht gefahren ist. Die Tickets behalten doch erstmal die Gültigkeit, ne?
Ja, also die Bahn hatte sowieso schon empfohlen, die Reisen vor allem im Fernverkehr, wenn möglich, auf morgen zu verschieben. Damit es sich morgen jetzt aber nicht komplett knubbelt, bleiben die Fernverkehr-Tickets, die für Fahrten heute gekauft wurden, bis einschließlich Sonntag gültig. Das gilt auch für Tickets mit Zugbindung. Die ist also erstmal aufgehoben.
Die Gewerkschaft EVG hatte für heute Morgen zum Streik aufgerufen, um eben Druck zu machen in der laufenden Tarifrunde. Alle Infos zu den ausgefallenen Zügen, wann es wieder laufen wird, habt ihr bekommen von unserer Nachrichtenkollegin Sabrina Loy.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer mit 13 Jahren in eine Partei eintritt, der muss diese Partei schon richtig, richtig gut finden. Und genau so jemand ist Diego Fasnacht. Der ist jetzt mittlerweile 27 Jahre alt, Kreistagsabgeordneter für den CDU-Kreisverband Rheinisch-Bergischer Kreis. Diego Fasnacht ist mit 13 in die CDU eingetreten. Allerdings ist er jetzt gerade an einem Punkt, wo er nicht mehr weiß, ob das mit ihm und seiner Partei noch lange gut geht. Denn er ist geschockt, so schreibt er das in seinem Facebook-Post vom vorigen Freitag, weil eben nicht Friedrich Merz, sondern Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Vorsitzenden der CDU gewählt worden ist. Wir haben mit Diego Fasnacht telefoniert und ich wollte erst mal von ihm wissen, ob er sich denn mittlerweile etwas erholt hat von seinem Schock.
Tatsächlich habe ich mich nicht davon erholt. Der Schock sitzt weiterhin sehr, sehr tief, weil ich glaube, dass eine sehr grundlegende Entscheidung getroffen worden ist, was den Kurs der Partei angeht. Man hat immer gehofft, dass nach Merkel es dann einen Wandel gibt in der Partei. Und es hat sich aber gezeigt im Parteitag, dass dieser Wandel ausbleiben wird.
Sie schreiben in Ihrem Post, dass Merkel all das verraten habe, weswegen Sie eingetreten sind in die CDU. Und in einem anderen Kommentar von Ihnen heißt es auch noch, tatsächlich hätten 90% eigentlich gegen Sie stimmen müssen. Nach all dem, was der Seele der CDU angetan wurde, das klingt für mich erstmal wahnsinnig theatralisch. Was wurde denn der Seele der CDU angetan? Was meinen Sie konkret damit?
Ich meine damit, dass die Parteimitglieder schon ein gewisses Grundverständnis haben, wie Politik eigentlich in Deutschland funktionieren sollte. Als ich Mitglied der CDU geworden bin, war es eine Selbstverständlichkeit, dass man sagte, wir wollen einen Staat haben, der im Inneren die innere Sicherheit schützt, der eine geordnete Migration will, der wirtschaftlich vernünftige Politik macht, einen Staat, der Steuern senkt. Und genau das Gegenteil ist in sehr vielen Entscheidungen in den vergangenen Jahren getroffen worden. Es muss nicht nur das Thema Migration sein, es sind auch sehr viele andere Themen in den letzten 10 Jahren, wo man nicht mehr aus dem rationalen, vernünftigen CDU-Weltbild mehr gedacht hat, sondern andere Entscheidungen getroffen hat, die mich und, glaube ich, viele Parteimitglieder sehr schwer schockiert haben. Und Friedrich Merz hat aufgezeigt bei seinen Vorstellungsrunden, dass er derjenige sein könnte, der die CDU ja ihre Seele quasi wieder zurückgibt. Also das Gefühl, dass da Politik für die Interessen der CDU-Mitglieder gemacht wird.
Sie haben ja jetzt eben selber schon gesagt, also Sie wünschen sich im Endeffekt so ein gewisses Grundverständnis der Politik, dass darauf wieder geachtet wird. Jetzt ist die Wahl für Annegret Kramp-Karrenbauer ja knapp ausgegangen, das haben wir alle mitbekommen. Aber es gehört natürlich auch zu einem gewissen Grundverständnis der Politik, dass man einen demokratischen Prozess akzeptiert. In diesem Fall also auch die Wahl über die neue Parteivorsitzende durch die Delegierten. Warum fällt Ihnen das so schwer?
Das fällt mir aus dem Grund so schwer, weil überall in ganz Deutschland haben Kreisverbände, haben Landesverbände die Mitglieder gefragt, wen wollen sie denn, welche Richtung wollen sie? Und es gab keine einzige Mitgliederbefragung, die Annegret Kramp-Karrenbauer vorne gesehen hat. Ausnahmslos haben alle Befragungen der Mitglieder sich für Friedrich Merz entschieden. Dass die Delegierten komplett anders entschieden haben, zeigt eigentlich, wie fern Delegierten von der Parteibasis sind.
Aber da müssten Sie doch im Endeffekt versuchen, was am Abstimmungsprozess innerhalb der Partei zu ändern, wenn es eben um die Wahl eines neuen Vorsitzenden oder einer neuen Vorsitzenden geht.
Genau, das ist richtig. Ich wäre dafür, dass künftig solche Entscheidungen von den Mitgliedern getroffen werden, so grundlegende Richtungsentscheidungen, da würde man die Partei viel mehr mitnehmen. Und man hat ja auch gesehen, durch die Regionalkonferenzen in den letzten Wochen, dass ein richtiger Schwung durch die Partei gegangen ist. Und man hätte eigentlich einen Schritt weiter gehen müssen und zu sagen, so wichtige Entscheidungen darf jeder mit entscheiden. Das macht eine moderne Partei aus. Ich akzeptiere die Entscheidung natürlich, die die Delegierten getroffen haben. Allerdings ist es so, dass man auch daraus Konsequenzen ziehen kann. Das gehört in einem demokratischen Prozess genauso dazu, dass man irgendwann sagt, reichen die Gemeinsamkeiten noch aus, um Parteimitglied zu bleiben oder nicht.
Und was ist es dann? Also bedeutet das jetzt für Sie in der Konsequenz, Sie treten aus oder Sie bleiben drin?
Ich bin jetzt seit 13 Jahren Mitglied in der Union. So eine Entscheidung treffe ich nicht innerhalb von 3-4 Tagen, obwohl der Schock natürlich sehr tief sitzt. Am Freitagabend hätte ich es am liebsten gemacht. Ich weiß, dass viele es bereits gemacht haben. Ich mache mir erstmal Gedanken.
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass vielleicht eine andere Partei besser zu Ihnen passen würde?
Momentan sehe ich keine andere Partei, wo ich sofort Mitglied werden könnte, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich auch schon gemacht. Meine Hoffnung war halt, immer nach Merkel kommt der Wandel, dann geht es wieder in die Richtung, wie die CDU traditionell vertreten hat. Und ich bin einfach nur maßlos enttäuscht.
Diego Fasnacht ist Mitglied in der CDU und überlegt eben, ob er weiter in der Partei bleibt, weil er so irre enttäuscht ist darüber, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die neue Parteivorsitzende ist. Und er wünscht sich im Endeffekt das, was die SPD ja macht, nämlich dass eben nicht die Delegierten, sondern die Parteibasis über die neue Vorsitzende bzw. den neuen Vorsitzenden abstimmt. Hat er uns erzählt im Deutschlandfunk Nova Interview im Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mal eben übers Wochenende nach London fliegen oder so für einen schönen Backpacker-Trip nach Asien. Ja, das geht schnell, ne? Und das ist natürlich dank vieler Billigflieger auch gar nicht mal mehr so teuer. Nur, wir wissen mittlerweile, es hat sich rumgesprochen, das Ganze ist saumäßig schlecht fürs Klima. Jedes Flugzeug schleudert jede Menge klimaschädliches CO2 in die Luft. Allerdings, es gibt Unterschiede, nicht nur bei der Frage, wie weit die Strecke ist, die ich eben dann mit dem Flug zurücklege, sondern auch mit welcher Airline ich unterwegs bin. Die Umweltorganisation Atmosphere hat dazu jetzt ein Ranking veröffentlicht. Sie hat untersucht, welche Fluggesellschaften besonders klimaschädlich und welche weniger klimaschädlich sind. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat sich das Ganze nochmal genauer angesehen. Johannes, wer landet so eher auf den ersten Plätzen?
Also Atmosphere hat für dieses Ranking so rund 200 große Airlines weltweit verglichen und die haben sich jeweils den CO2-Ausstoß pro Passagier angeguckt. Und wenn wir uns dann mal so die Top 50 der nach dieser Rechnung eben klimafreundlichsten Airlines anschauen, dann kommen 14 dieser Fluggesellschaften aus Europa, also 14 von 50 und 10 aus China. Also Chinesen und Europäer sind da insgesamt gesehen vorne dabei. Auf Platz 1 im CO2-Ranking steht eine britische Airline, TUI Airways heißt die, und auf Platz 2 landet eine brasilianische Fluglinie, LATAM Airlines, und auf Platz 3 steht eine chinesische Regionalfluggesellschaft, die heißt China West Air.
Okay, also eine deutsche Fluggesellschaft zumindest unter den Top 3 nicht dabei. Wo sind die denn so abgeblieben?
Ja, die kommt dann auf Platz 4, die erste, okay. Die beste deutsche, das ist TUI Fly. Die nächstbeste deutsche ist Condor auf Platz 9 und Lufthansa dagegen landet eher so im Mittelfeld auf Platz 66.
Das ist ja dann schon ein großer Unterschied. Was unterscheidet denn die eher guten von den eher schlechten Fluggesellschaften?
Ja, dieses Ranking schaut sich an, wie viel CO2 eben pro Passagier in die Luft geblasen wird. Und deswegen kommt es vor allem auf die Effizienz an. Also welche Fluglinie schafft es, besonders wenig CO2 pro Passagier zu erzeugen? Das geht zum einen natürlich über sparsame Flugzeuge. Und da ist es grob gesagt so, neuere Flugzeuge verbrauchen tendenziell auch weniger Kerosin. Die haben dann zum Beispiel sparsamere Turbinen, die haben so eine bessere Aerodynamik oder sind auch leichter insgesamt. Das Gewicht beim Fliegen ist ja super wichtig, ne? Da kann ja jedes Kilo, das man dann an Gewicht einspart, langfristig auch viele Liter Kerosin einsparen.
Was für Modelle sind da besonders gut?
Na, zum Beispiel die Boeing 787-9 oder von Airbus gibt es auch eins, die A320neo. Das sind beides so ziemlich neue Modelle, die eben relativ wenig Sprit verbrauchen, effizientere Triebwerke haben und eine gute Aerodynamik. Und Dietrich Brockhagen, Geschäftsführer von Atmosphere, der hat mir das heute mal mit einem Beispiel erklärt, mit einem Vergleich zwischen einem sehr alten Flugzeugtyp und einem neuen.
Wenn Sie auf einer Mittelstrecke eine alte 737-400 gegen eine neue A320, vielleicht Neo von Airbus, antreten lassen, und die sonst komplett gleich konfigurieren, dann macht das beim Treibstoffverbrauch allein schon 30% aus.
Hui. Also ein Unterschied von 30% beim Spritverbrauch. Da kommt dann aber noch der zweite wichtige Aspekt mit dazu. Das ist dann die Auslastung bei einem Flug. Also die Frage, wie viele Leute sitzen im Flugzeug drin? Denn ist ja klar, je mehr Passagiere mitfliegen, desto geringer ist dann auch der CO2-Ausstoß pro Person.
Genau, das ist logisch. Und da gibt es dann auch entsprechend große Unterschiede.
Ja, also da geht es einmal darum, wie viele Sitze sind denn überhaupt insgesamt eingebaut in so einem Flugzeug? Da hat zum Beispiel die Lufthansa bei ihrem neueren Airbus-Flugzeugen im Vergleich zu früher mittlerweile mehr Sitze in die Economy-Klasse gepackt. Also die Sitzanordnung, die wurde da so verändert, dass jetzt 12 Sitze mehr reinpassen insgesamt. Das ist dann besser für den CO2-Ausstoß pro Person, aber unter Umständen dann eben nicht mehr so super für die Passagiere, ne? Wenn du dann weniger Beinfreiheit hast oder dich vielleicht auch mit deinem Sitznachbarn um die Armlehne so in der Mitte streiten musst.
Aber dann kommt es ja wahrscheinlich auch noch darauf an, ob überhaupt alle Sitze belegt sind. Ne?
Genau, da ist eben die Auslastung entscheidend, denn wenn ja zum Beispiel ein Viertel der Sitze frei bleibt, ist das natürlich schlecht für die CO2-Bilanz der Passagiere, die noch mitfliegen. Das ist übrigens auch der Hauptgrund dafür, warum viele Charterfluggesellschaften, also wie zum Beispiel TUI Fly und Condor, in diesem Ranking deutlich besser abschneiden als Linienflieger wie die Lufthansa, sagt Dietrich Brockhagen, denn die Charter-Airlines haben in diesem Punkt wirklich Vorteile.
Also die verkaufen ja die Sitzplätze an Bord lange Zeit im Voraus über die Reiseveranstalter und sind dann eben zum größten Teil ausgebucht, während eine Linienfluggesellschaft die Flüge ja in ihrem Flugplan angeben muss und dann muss der Flieger auch fliegen, egal ob der jetzt voll oder leer ist.
Also da haben die Charterfluggesellschaften Vorteile. Insgesamt lässt sich zum Ranking noch sagen, es gibt zwar jetzt einige Airlines, die schon ziemlich effizient sind und auch vergleichsweise wenig CO2 pro Passagier dann rausboosten, aber das alles ändert nichts am Problem, dass die CO2-Emissionen durchs Fliegen insgesamt steigen, schon seit Jahren, weil einfach immer mehr Menschen fliegen und immer mehr Flugzeuge in der Luft unterwegs sind.
Fliegen bläst jede Menge klimaschädliches CO2 in die Luft. Je nach Airline gibt es aber eben doch ziemlich große Unterschiede, sagt ein aktuelles Ranking. Und das hat uns unser Reporter Johannes Doppelt vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, es sieht so aus, als wäre dieses Känguru im Fitnessstudio pumpen gewesen oder als hätte irgendjemand diesem Känguru Anabolika gespritzt. Ich bin wirklich nach wie vor sehr konträr fasziniert von Roger, dem roten Riesenkänguru. Denn Roger hat wirklich einen extrem definierten Bizeps, krasse Brustmuskulatur und ist überhaupt ein sehr muskulöses Kerlchen gewesen, muss man leider sagen, denn Roger ist im Alter von 12 Jahren verstorben, im Tierpark von Alice Springs in Australien. Der war jetzt einfach schon ein bisschen alt. Noch ein paar Zahlen zu Roger. Er ist 2 Meter groß, 90 Kilo schwer. Und er ist ein Star auf Social Media gewesen, wegen seiner Muckis. 900.000 Follower bei Instagram, 500.000 auf Facebook. Faszinierendes Tier. Nur, woher hatte der Roger so viel Muskelmasse? Das wollte ich gerne wissen von Udo Ganzloser. Der ist Zoologe und Känguru-Fachmann. Also, erste Frage war natürlich, was haben Sie eigentlich das erste Mal gedacht, als Sie den Roger und seinen muskelgestählten Oberkörper gesehen haben?
Also für mich war besonders erstaunlich eigentlich gar nicht so sehr der bemuskelte Oberkörper. Der ist für ausgewachsene, wirklich voll erwachsene Riesenkängurumänner schon ziemlich normal. Aber was mich gewundert hat, war der noch kantigere und noch massivere Kopf, den ich da gesehen habe. Das könnte natürlich sein, dass hier auch ein kleiner Trick durch ein Weitwinkelobjektiv bei der Kamera noch dazu kam, weil mir erscheint die Schnauze noch ein bisschen zu breit und zu boxerartig kantig. Die Oberarmmuskulatur und die Schultermuskulatur, das ist bei Riesenkängurumännern, wenn sie wirklich voll erwachsen sind, durchaus nicht unnormal.
Das ist gar nicht so außergewöhnlich, sagen Sie. Das finde ich interessant, weil man sieht ja wirklich den Trizeps, Bizeps, diese Brustmuskulatur. Warum ist das bei dieser Känguruart so angelegt? Also warum haben die einfach so viel Muskelmasse?
Also zunächst mal ist es tatsächlich ein Mittel im Kampf gegen Rivalen. Die Kampfmethode der Riesenkängurumänner besteht ja zunächst mal in einem schon fast Freistilringen. Und Wenn der Gegner auch so seine 80, 85 Kilo hat, den von den Füßen zu holen, ist nicht so ganz einfach. Und da braucht man dann, wie ein menschlicher Freistil oder auch klassischer Ringer, schon die Oberarm- und Schultermuskulatur. Einerseits, um den Griff zu halten am Gegner und andererseits, um ihn dann wirklich auch aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Also man braucht einfach so viel Kraft, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.
Genau. Und im zweiten Schritt, und das wird jetzt das Interessante bei den wirklich ausgewachsenen großen Riesenkängurumännern, im zweiten Schritt aber reicht dann die Arm- und Schulterlänge und die Arm- und Schultermuskulatur schon aus als Imponierorgan, so ähnlich wie unsere Hirschmänner meistens dann mit diesem großen Geweih gar nicht mehr so viel kämpfen müssen. Denn jeder, der dieses große Geweih sieht, weiß, oha, da sollte ich vorsichtig sein. Und die Känguru-Männer imponieren dann auch einander erstmal, indem sie so wie die Sumo-Ringer voreinander stehen und diese Arme nach außen spreizen und dann diese massiven großen Oberarm- und Schultermuskeln auch präsentieren. Und das kann unter Umständen einen etwas schwächeren Rivalen schon abschrecken, sodass es gar nicht bis zum Nahkampf kommen muss.
Es hat also jetzt mal aus der rein menschlichen Perspektive betrachtet, es hat aber auch wirklich so ein bisschen was so von so Bodybuildern, ja, die sich im Fitnessstudio dann so vor den Spiegel stellen. Und wenn die dann einmal anspannen, hat man ja auch das Gefühl, eigentlich der Spiegel zerplatzt gleich.
Ja. Nur der Unterschied ist, weil ich habe es selber noch nicht erlebt, aber mir wurde geschildert, dass Bodybuilder zum Beispiel als Umzugshelfer extrem ungeeignet sind, weil sie eben nicht die Muskeln gekräftigt haben, die man zum Möbeltragen braucht. Während der Känguru-Mann wirklich genau die Muskeln verstärkt ausgebildet hat, die er für diesen Ringkampf eben wirklich auch braucht.
Umziehen mit Kängurus könnte man vielleicht auch mal darüber
nachdenken. Wäre vielleicht auch nicht schlecht und die weiblichen Tiere können die Wertsachen im Beutel transportieren.
Herr Ganzloser, sagen Sie uns zum Schluss vielleicht nochmal, damit wir so eine Relation haben, einen Vergleich machen können, wie groß, wie stark kann denn so ein Riesenkänguru werden? Also der Roger war jetzt ungefähr 2 Meter, 90 Kilogramm.
Ja. Roger ist ziemlich genau die bisher immer in der Literatur beschriebene Maximalgröße, 90 Kilogramm. Und die 2 Meter, das muss man vielleicht auch noch relativieren, das wird gemessen, wenn die auf Zehenspitzen stehen. Und das tun die normalerweise eben auch nur entweder beim Imponieren oder unmittelbar vor dem Zupacken beim Kampf. Ansonsten, wenn die auf den flachen Hinterbeinen stehen, dann können wir schon 40 Zentimeter oder sowas abziehen. Aber dann ist er immer noch groß genug, um unter einem über die Schulter zu gucken.
Roger, das rote Riesenkänguru, ist berühmt gewesen, weil er ja nun leider verstorben ist, für seine Muckis. Das ist für diese Art allerdings überhaupt nicht ungewöhnlich, dass sie so krassen Bizeps, Trizeps haben. Johannes, soll ich dich jetzt mal fragen, wie es so mit deinen Bizeps, Trizeps?
Nee, ich wollte nur sagen, auf Zehenspitzen bin ich auch 1,90.
Ja, aber nicht 2 Meter. Du wiegst auch nicht 90 Kilogramm, das kann ich ja von hier aus erkennen.
Ja.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Ende ist es dann ziemlich schnell und auch unaufgeregt abgelaufen.
Je n'entends pas d'objection. Et l'on est ainsi décidé.
Keine Einsprüche mehr im Saal. Einmal mit dem Hämmerchen aufs Pult geklopft und damit ist er beschlossene Sache. Der UNO-Migrationspakt, der ist heute in Marrakesch angenommen worden von 164 Staaten. Sabrina Loy aus den Deutschlandfunk Nova-Nachrichten ist bei mir im Studio. Wochenlang, Sabrina, hat dieser Pakt ja wirklich für heftige Diskussionen gesorgt teilweise. Und jetzt dann auf einmal alles so relativ sachlich, fast schon so leidenschaftslos?
Ja, könnte man meinen, wenn man Nasser Bourita da so mit dem Hämmerchen klopfen hört. Der Außenminister von Marokko hat heute die UNO-Konferenz in Marrakesch geleitet. Er hat aber noch mal sehr deutliche Worte gefunden.
Nous sommes incontournables les uns pour les autres.
Wir können nicht ohne einander. Wenn manche glauben, der Multilateralismus stehe in Konkurrenz zur Souveränität der Staaten, denen setzen wir heute diesen Pakt entgegen. Einen souveränen Akt.
Ein Akt de Souveränität.
Das geht dann auch mal in die Richtung der Staaten, die nicht hinter dem Pakt stehen. Denn wie du ja gerade schon gesagt hast, er wurde von 164 Staaten angenommen. Verhandelt wurde er aber von 192 Staaten.
Und welche Staaten haben den jetzt letztendlich nicht angenommen?
Australien und Israel zum Beispiel, aber auch sehr viele EU-Staaten. Ungarn, Österreich, Polen, Italien, Tschechien, Bulgarien, die Slowakei, es kommen einige zusammen. Ein paar Staaten überlegen noch, die Schweiz zum Beispiel. Und die USA haben ja an den konkreten Verhandlungen zum Pakt gar nicht erst teilgenommen. Die Länder fürchten wohl um ihre nationale Hoheit, obwohl das Papier betont, dass die Mitgliedstaaten weiter souverän sind. Der Pakt also nicht rechtlich bindend ist. Der soll ja unter anderem die legale Arbeitsmigration besser regeln und illegale Migration, also zum Beispiel durch Schlepperbanden, erschweren. Das geht aber nur zusammen, hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres nochmal betont. Er hofft wohl, dass die abwesenden Staaten sich dem Pakt in Zukunft doch noch anschließen werden und dass man es endlich schafft, eben auch Mythen über Migration zu überwinden und mal die Realität anzuerkennen.
Was für Mythen meint er denn da?
Also er sprach da zum Beispiel vom Mythos, dass Menschen vom Süden nach Norden migrieren.
Migration is essentially a movement of people from the south to the global north. False.
Ja, das ist falsch, sagt er. Die meiste Migration findet auf der Südhalbkugel statt. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die war bei der UNO-Konferenz auch dabei. Sie hat vor allem die Ängste über illegale Migration angesprochen und dass sie benutzt wurden, um Falschmeldungen über den Migrationspakt in Umlauf zu bringen. Und damit hat sie dann auch nochmal aufgeräumt.
Hier sagt der Pakt dieser illegalen Migration ganz klar den Kampf an. Er bekennt sich zum Grenzschutz, er bekennt sich zur Bekämpfung von Schleusern. Er spricht dafür, dass alle Menschen mit vernünftigen Personaldokumenten ausgestattet sein müssen. Und er redet über die Rückübernahme von Staatsangehörigen, die sich illegal in einem anderen Staat aufhalten.
Ja, wir erinnern uns vielleicht, gerade hier in Deutschland wurde ja auch vor allem in die Richtung Stimmung gegen den Migrationspakt gemacht.
Und das ging vor allen Dingen von der AfD aus.
Ja, außerdem soll die Kampagne gegen den Pakt in sozialen Netzwerken offenbar auch durch den Einsatz von Social Bots unterstützt worden sein. Darüber berichtet die Welt. Da zeigen wir Recherchen des Berliner Startups Botswatch. Die haben 800.000 Tweets zum Migrationspakt analysiert und sagen, dass sich rund 28% der Tweets auf Social Bots zurückführen lassen. Und da wurden halt Behauptungen gestreut, wie zum Beispiel, dass das Abkommen eben doch rechtlich bindend sei, stimmt nicht, oder dass die Bundesregierung damit bewusst Flüchtlinge nach Deutschland holen würde.
Weiß man denn, ob da die AfD irgendwie mit dahinter steckt, drin steckt?
Das weiß man nicht so ganz genau, da geht die Analyse auch nicht drauf ein. Eine sogenannte Netzwerkwolke zeigt zwar, dass die Debatte stark von der AfD getrieben wurde, aber es ist nicht ganz klar, welche Kriterien Botswatch auch benutzt hat, um die Konten zu identifizieren. Und das ist am Ende auch gar nicht so einfach, das rauszufinden.
164 Staaten haben heute den Migrationspakt in Marrakesch angenommen und trotzdem sorgt er eben immer noch für Diskussionsstoff. Sabrina Loy aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte noch einige Infos dazu und ich möchte euch an dieser Stelle nochmal den Hintergrund, also ein längeres, ausführlicheres Stück von den Kollegen vom Deutschlandfunk dazu empfehlen. Heißt der UN-Migrationspakt, das missverstandene Dokument, knapp 20 Minuten, die aber nochmal sehr schön aufdröseln, was dieser Migrationspakt eigentlich möchte, wo die Stärken und auch wo die Schwächen sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.